sind schon willkommen. Herzlich willkommen alle, die im Zoom sind. Schön, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Danke, Birgit und Daniel, für den Lobpreis mit uns mit hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes. Wir sind ja an einem bestimmten Thema. Und wir wollen da weitermachen. Es geht um die Denkweise des Reiches Gottes, wie wir denken wie Kinder des Reiches. Nun, das Wort Gottes sagt uns, ist jemand in Christus Jesus, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und wir wissen, das ist ganz einfach, indem wir Jesus Christus als Herrn bekennen, sagen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist von den Toten, vom Vater erweckt worden ist und wir werden gerettet werden. So einfach geht es. Manchmal können wir kaum fassen, aber das ist die Wahrheit. Ja? Und wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Fühlen wir uns immer so? Nein. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen, fühlen wir uns möglicherweise unser ganzes Leben nicht so. So, das heißt, wir werden transformiert, kommen in diese Metamorphose, in diese Umwandlung durch die Erneuerung unseres Denkens. Und das geschieht durch das Wort Gottes, durch die Bibel, wo er sich offenbart, wo wir ihn kennenlernen, wo wir wissen, wie und wer er ist. Und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten. Klasse Sache, ja? Nun, wenn wir nicht aufpassen, dann ist es so, dass wir weiterhin so denken wie Menschen, die nicht errettet sind. Die das gar nicht kennen, die es auch nicht wissen. Ja? So, ich gebe uns mal ein Beispiel. Das Wort Gottes sagt uns, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und jetzt pass auf, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Salbst mein Haupt und gieß mir voll ein. Ich habe schon bemerkt, dass ich gar nicht so gut bin darin, im Angesicht meiner Feinde von Nöten, Sorgen, Problemen, Dinge, die auf einen einströmen, mich an diesen Tisch zu setzen, den der Herr mir deckt. Weiß jemand, wovon ich rede? Ja. Der Herr deckt uns tatsächlich, ja, wir machen uns Sorgen und denken, wie geht das und wie ist das und da ist ein Kind krank und da ist jenes und da ist das. Und der Herr sagt, weißt du was, ich decke dir jetzt einen Tisch. Das ist, wie soll ich sagen, da denken wir am allerwenigsten ans Essen, stimmt's? Die Uli schon. Ich lobe dich, Uli. Okay. Aber da sind wir so angespannt und, ja, dass wir selten oder oft nicht, aber wir sollten das tun, ihr Lieben. Nehmt das mal mit, das war jetzt alles umsonst. Okay, wir sind eine neue Kreatur, aber es geht darum, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht in diesem Raum und in dieser Zeit sind und unser Denken sich nicht darin immer um alles dreht, sondern dass wir wissen, dass wir mit Christus, da ist ein Tausch passiert, wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit ihm auferweckt worden. Das bedeutet, dass wir die Sterblichkeit abgelegt haben, weil wir sind schon gestorben. Amen. Macht euch keine Sorgen über den Tod. Ja? Wir sind schon gestorben und wir haben die Unsterblichkeit angezogen. Ich lese euch das mal in 1. Korinther 15. Wenn aber dieses Vergängliche die Unvergänglichkeit anzieht, dieses Sterbliche die Sterblichkeit anziehen, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Aber, und das will ich betonen, nach der vierten Predigt über dieses Thema, ja, dass wir nicht mehr länger unsere eigenen Gedanken denken sollen, sondern dass wir im Sinn Christi mit Gott, mit Gottes Gedanken denken sollen. Nun, im Denken Gottes gibt es keine Einschränkungen, keine Begrenzungen, stimmt das? Bei ihm gibt es kein Limit in irgendeiner Sache. Er ist und denkt außerhalb Raum und Zeit. Er ist der Allwissende, er ist der Allgenügsame, Jahwe Jireh, der immer genug ist, in allem genug, bei dem es kein Ende gibt an Versorgung. Sein Denken ist vom Himmel her und ihr Lieben, Gott hat keinen Funken von Zweifel oder Unglauben. Stimmt's? In seinem Denken gibt es das nicht. Er spricht und er steht da. Er wirkt und er kann machen, was er will. Und wenn wir in diesem Sinn Christi denken und leben, dann fangen wir an, auch von dieser Ebene her, außerhalb von Raum und Zeit, vom Himmlischen her, zu denken. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus: Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Heilige sie in deinem Wort, dass sie wissen, wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Amen. Halleluja. Okay. Wir haben drei Offenbarungen betrachtet des Wesens Gottes, der Dinge Gottes, die Gott uns gibt, wie wir denken sollen. Ich wiederhole das nicht, ihr könnt es nachhören in den Predigten. Und wir möchten heute einen Schritt weitergehen und nochmal drei Offenbarungen betrachten. Und ich sage wirklich Offenbarungen, weil es nicht nur darum geht, dass wir etwas lernen und wissen, ja, aber dass es zu einer Offenbarung wird, die unser Leben verändert. Dass Gott uns begegnet. Kommen wir nochmal drauf. Es gibt ein wichtiges Prinzip, das gleich steht am Anfang des Wortes Gottes, gleich nach der Schöpfungsgeschichte, wo Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort. Und da sagt er, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Mein ihr Lieben, Tatsache ist es so, wir wissen, ja, die wenigsten sind wahrscheinlich in der Landwirtschaft tätig oder haben ein bisschen Gärtchen und so weiter, ja, aber wir sind ja nicht unbedingt abhängig von unserem Gärtchen, wir haben ja noch Aldi und Lidl und Co. So, und da kann man leicht vergessen, ja, Saat und Ernte. Ja. Aber die Wahrheit ist, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Das bedeutet, die Dinge, die in unserem Leben geschehen, die geschehen nicht zufällig. Das ist nicht deshalb so, weil, was weiß ich, was ja, da kommen Schwierigkeiten, kommen Probleme, jenes, sind diese Dinge, solche Sachen, sondern sie geschehen nach dem Prinzip Saat und Ernte. Das heißt, entweder hast du entsprechend gesät in deinem Leben durch das, wie du gelebt hast, was du getan hast, was du gesät hast und was an Frucht aufgegangen ist, oder möglicherweise haben andere Menschen gesät in deinem Leben und wir haben das zugelassen, oder wir konnten es gar nicht verhindern, als kleine Kinder von unseren Eltern her ist schon eine schlechte Saat gesät worden von Autoritätspersonen und solche Dinge. Und da wächst etwas auf. Und die Bibel sagt, es wird nicht aufhören Saat und Ernte. So, wir sollen säen, wir sollen achten, wie wir säen Und wir sollen aufpassen, was wir sehen. 2. Korinther 9, Vers 6. Ab Vers 6 lese ich mal. Dieses aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich's in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber, einen fröhlichen Säher, ja, liebt Gott. Nun, wir wissen die meisten, in welchem Zusammenhang das steht. Und da geht es darum, dass man Hilfeleistungen gibt, dass man spendet, ich sage es mal so, für Bedürftige. Aber es geht dabei nicht, das Prinzip ist das gleiche, nicht nur um Geld. Und ja, wir sollen den Armen, den Bedürftigen geben und so weiter. Ja. Aber das bezieht sich auf jede Sache in unserem Leben. Saat und Ernte. Sommer und Winter, Frost und Hitze. Und deshalb möchte ich, dass ihr jetzt nicht gleich an Geld denkt. Und jetzt wird gleich das Opfer eingesammelt. So, um das geht es nicht. Okay, nicht aus Verdruss, nicht aus Zwang, sondern fröhlich zu sehen. Gott aber vermag euch jede Gnade, und da merken wir schon, dass es nicht nur darum geht, ja, überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz. Der aber, der den Samen darreicht, dem Sämann, und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen, wird euch Saat darreichen und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und ich sage den letzten Vers, den Vers 10 nochmal, er, der dem Sämann den Samen gibt und das Brot zur Nahrung, der wird auch euch Saatgut geben. Okay, ich habe gesagt, es gibt Dinge in unserem Leben, die gefallen uns nicht. Und wir merken, da sind Muster drin oder irgend so etwas. Und ihr Lieben, was können wir machen? Wie können wir umgehen, wenn in unserem Leben Unglück, Not, Mangel, Verlassenheit aufgetaucht ist und es immer wieder kommt und immer wieder überraschend. Und ihr Lieben, wir können gucken, wo habe ich in meinem Leben falsche Dinge gesät? Gibt es einen Bereich, wir können das mit dem Herrn abmachen. Ja, können sagen, Herr, das sind Dinge in meinem Leben, das ist nichts, das ist schlimm, das ist schlecht. Herr, wo gibt es Dinge, die ich gesät habe, dass ich diese Früchte ernte? Und wir ernten die Dinge, ob wir wollen oder nicht, auch die schlechten. Und der Herr wird dir sagen und dir offenbaren, wird dir Offenbarung geben, hey, guck mal, da und da, Helmut, das und das. Wer Wind sät, sagt das Wort Gottes, was wird er ernten? Sturm, also es wird schlimmer, weil die Saat ist ja stärker. Ja? Und wer böse Worte sät, wer negatives Reden sät, wer immer das Schlimmste im Sinn hat und auch ausspricht, der wird entsprechendes ernten. Was können wir tun? Wir können sagen, Herr, ich bitte um Vergebung, dass ich diese Dinge gesät habe. Und es ist ja nicht nur eine Saat, die in meinem Leben etwas bewirkt, sondern ich säe das auch in meine Kinder rein. Ja? Wenn ich aggressiv bin, wenn ich zornig bin, wenn ich entsprechend lieblos agiere, was werde ich ernten? Keiner mag mich. Okay. Und so geht es auf viele Ebenen, ihr Lieben. Und das Wort Gottes gibt uns ganz viele Bereiche, offenbart uns das. Ja? Und dieses Wort soll unser Denken verändern. Und wir müssen sagen, Herr, ich will nicht mehr so negativ reden. Ich will nicht mehr böse reden über andere Menschen. Ich will nicht diese Dinge sehen, weil ich will diese Frucht nicht haben. Und ich will nicht, dass Menschen verunreinigt werden von dieser Frucht. Und da gibt es tatsächlich, das Wort Gottes sagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Dass wir einander lieben sollen. Das hat irgendwas mit unserem Reden auch zu tun. Stimmt das? Okay. Ich denke, wir haben es verstanden. Jetzt gibt es aber auch so, wie ich schon sagte, es gibt auch Dinge, die andere Menschen gesät haben. Oder Dinge, die wir realisieren und merken. Wir haben in unsere Kinder Dinge gesät. Und wir sehen die Frucht. Ja? Sie trauen sich nichts zu. Sie haben Angst, ich lasse es einmal so, aber da gibt es Dinge, die gesät worden sind. Und es wird nicht aufhören, sagt die Bibel. Es sei denn, wir unterbrechen das, wir kommen zu Gott, wir bitten ihn um Vergebung, wo wir das zugelassen haben. Wir bitten ihn um Vergebung und zerstören diese Saat. Und wir sagen, Herr, reich mir guten Samen da, um zu säen. Das ist ein Prinzip, ihr Lieben, das bringt Transformation. Dieses Denken, dieses Leben. Nicht nur in unser Denken, sondern in unsere Umstände. Halleluja. Und Vater, ich bete, Herr, wir wollen dein Wort nicht nur hören und wir wollen nicht nur sagen, wow, das ist gute Gedanken, ja, das ist interessant und weglaufen, sondern wir wollen das Wort hören und wir wollen zu dir kommen, Herr. Und wir beten, Herr, gib Gnade. Herr, du bist es, der Gnade gibt und den Samen darreicht, Herr. Und wir wollen diese Dinge verändern in unserem Leben. Diese Saat vernichten, die schlecht ist und Schlechtes hervorbringt. In uns, in unseren Kindern, in dem Einflussbereich, wo wir sind, in unserer Umgebung, Herr. Sondern wir wollen sehen, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, dass wir selber zu Menschen werden, die anderen Menschen einen Tisch decken, angesichts ihrer Sorgen, Nöte, Probleme, den Dingen, wo sie nicht mehr weiter wissen, Herr, und ihnen Speise geben, die gute Frucht hervorbringt, im Namen Jesus. Amen. Hosea 10, Vers 12, da heißt es, sät nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade oder der Liebe, brecht euch einen Neuanbruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Amen. Nehmt es mit. Geht mit dem weiter, auch wenn ihr zu Hause seid. Sagt nicht, es war eine nette Predigt oder die Predigt hat mir nicht gefallen. Das geht es gar nicht. Ja. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes nehmen und dem Herrn begegnen. Aber fang an zu bestimmen, was in deinem Leben wächst, was in deinem Leben wachsen darf, indem du Gerechtigkeit sähst. Der nächste Punkt ist, je größer unsere Nähe, unsere Intimität mit Jesus ist, desto größer sind unsere Segnungen. Wer will gern gesegnet sein? Ihr Lieben, der größte Segen ist schon, dieses Erbe, das wir haben in ihm, dass diese Verheißung für uns gilt. Wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Wir werden Gott immer finden. Wir können immer zu ihm kommen. Wir können Gott, denkt mal darüber nach, über diesen Satz, wir können immer Gott so nahe sein, wie wir es wollen. Gott ist uns immer nahe, aber wir sind ihm oft nicht nahe. Ja? Aber wir können Gott immer so nahe sein, wie wir es wollen. Die Frage ist, wie viel Zeit, wie viel Energie geben wir auf, um den Herrn zu suchen? Mein oft ist es nur ein Herr, hilf! Ja. Und oft hilft der Herr. Ja. Aber wir erleben trotzdem nicht diese Nähe. Wir werden errettet aus irgendwas und okay, das war schön, aber diese Nähe von Gott. Ihr Lieben, wenn Gott nicht im Himmel wäre, wenn Gott nicht da wäre, ja, dann wäre es nicht der Himmel. Und wenn wir durch die Nähe Gottes Gott in uns tragen, dann wird überall da, wo wir hingehen, der Himmel sein. Der Himmel ist da, wo Gott ist. Gibt es dieses herrliche Lied, mit dir kommt der Himmel zu mir. Ja. Dann ist der Himmel da. Und da, wo du bist, wird der Himmel sein. Ist gut, wenn wir das mal in unserem Sinn behalten. Ja. Das Problem, das wir gläubigen Christen oft haben, ist nicht ein finanzielles Problem, irgendein anderes Art von Problem, sondern unser Hauptproblem ist, ich sag's mal so, den Herrn suchen Problem. Den Herrn zu suchen. Ihm nahe zu sein. Und ihr Lieben, Gott nahe zu sein, funktioniert bei jedem Problem, in jeder Situation, ob in Nöten, ob in Freude, Gott nahe zu sein, funktioniert. In Hebräer 11, Vers 6, ich gebe euch ein paar Verheißungen aus dem Wort Gottes, über das wir nachdenken können, das wir leben können. Das sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber ohne Glauben, ihr Lieben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, wer zu Gott kommt, wer sich zu ihm aufmacht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ihr Lieben, wir sind manchmal vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn wir in Nöten, Problemen sind und so weiter, aber es geht ja nicht nur, dass wir da den Herrn suchen, aber trotzdem, dass wir glauben, dass Gott ist. Ja, ich meine, wir kennen Gott inzwischen so und so, das ist ein Unding, dass es Gott nicht gibt, den Schöpfer Himmels und der Erde, der Gott, der mein Vater ist, der mich liebt, der an mich denkt, der gute Gedanken über mich hat, all diese Dinge, die sind für uns so selbstverständlich. Aber ganz ehrlich, und ich habe letztes Mal oder vorletztes Mal schon drüber gesprochen, kommen wir aber auch zu Gott und sind wir überzeugt, dass er uns belohnt. Ohne Zweifel, ja, glauben wir, dass wenn wir zu ihm kommen, dass er ist und dass er unsere Gebete erhört, dass wir bekommen, was wir wollen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen. Ist das eine Aussage? Ist das eine Aussage von einem Gott, der von sich selber sagt, dass er nie lügt? Da gibt es keine Lüge bei ihm. Aber er sagt, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in meiner Nähe seid, wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und ihr werdet es empfangen. Psalm 34, 10. Junglöwen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich suchen, die finden mich. Psalm 73, 28. Ich setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Wow. Halleluja. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die von dieser Nähe und Intimität mit Gott sprechen. So, das Wort Gottes ist voll davon, ihn zu suchen, ihn zu finden, was es bedeutet, in seiner Nähe zu sein und mit ihm diese Gemeinschaft zu haben. Aber Jesus hat einmal gesagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die kannten die Bibel, die kannten sie richtig gut. Und er hat zu ihnen gesagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es tatsächlich, die von mir zeugen. Und dann sagt er ein Hammerwort und sagt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. Sie haben das Wort, sie haben sich gefreut an dem Wort, sie haben studiert, sie haben es geglaubt, es war ihnen wichtig, ja, aber sie sind nicht zu Jesus gekommen. Ihr Lieben, kann es sein, dass wir manchmal denselben Fehler machen, dass wir das Wort kennen, aber dann nicht wirklich zu ihm kommen. Solche herrliche Worte wie der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Aber wir kommen dann nicht zu ihm, um genau das zu erleben. Dieses dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Das kann unsere Seele irgendwie motivieren, ein bisschen einen Kick geben, einen Booster, sagt man heute. Aber dann tatsächlich zu ihm zu kommen, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und dann gehen wir zu ihm. Wir suchen ihn in seiner Gegenwart, ihr Lieben, flieht alle Angst. Sind wir sicher und geborgen? Ist Freude die Fülle? Ist das Leben? Und das im Überfluss. Guckt nicht so andächtig, strahlt einfach. Und der nächste Punkt, wenn Gott dich in eine unmögliche Situation führt oder du bist da drin oder Gott dir einen Auftrag gibt, dann nimm. Also nicht einen Auftrag, sondern einen unmöglichen Auftrag. Wer hat von Gott schon mal einen unmöglichen Auftrag bekommen? Ihr nicht?
Ah, okay. Also.
Ich schon, ich kann mich erinnern. Ja. Ich kann mich erinnern, als, ich habe es euch schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, als ich noch bei der Kriminalpolizei war, da habe ich mich ausgekannt, ich habe gewusst, wie es geht und habe das gern gemacht, habe es geliebt. Und eines Tages spricht der Herr, wie ich da vor einer toten Person spreche, stehe, ich habe nicht zu Toten gesprochen, aber ich stehe da, muss den Fall untersuchen, musste rausfinden, an was der gestorben und so weiter. Und ich stehe da und der Herr sagt zu mir, so klar und deutlich, Helmut, lass die Toten ihre Toten begraben, aber du geh hin und predige das Wort Gottes. Aber ich habe meinen Lebtag noch nie gepredigt. War unmöglich. Manchmal finde ich es heute noch unmöglich. Und der Herr, ich hab aus dem, was ich nicht hatte, was ich nicht war, aber das habe ich dem Herrn gegeben. Und habe gesagt, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Dein Reich komme. Und jetzt bin ich seit über 30 Jahren Pastor. Wenn Gott dir einen unmöglichen Auftrag gibt, nimm das Wenige, das du hast, halt's Gott hin, segne es, danke ihm und erwarte Wunder. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Ihr Lieben, wir alle wollen Wunder erleben. Stimmt's? Ja. Aber nur wenige wollen die Situationen erleben, wo sie Wunder brauchen. Das ist wahr. Wenn ich an mein Leben denke, ich liebe die Wunder Gottes in meinem Leben und ich muss euch sagen, sie sind zahlreich. Und ich rede gerne darüber. Aber die Situation, die hat mir nicht gefallen. die habe ich nicht begehrt. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber die Wahrheit ist, anstatt in solchen Situationen die Nöte zu sehen, die Ängste, die Möglichkeiten, die nicht da sind, weil es unser Maß übersteigt, weil es keinen Weg gibt. Aber anstatt auf diese Nöte und Bedürfnisse zu schauen, ihr Lieben, müssen wir auf die Möglichkeit Gottes schauen. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Er kann tun, was er will. Er ist immer noch der Gott, der spricht und es steht da. Der das Unmögliche möglich macht. Ihr Lieben, wir sollten nie entmutigt sein aufgrund des scheinbar wenigen, das wir haben, sondern es vielmehr segnen, danken und vertrauen, dass Gott ein Wunder tut. Amen. So sollte unser Denken sein. Versteht ihr? Werde transformiert durch die Erneuerung eures Denkens. In der Geschichte der Brotvermehrung, Johannes 6, Vers 5, da heißt es: Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Also wenn da jetzt steht große Volksmenge, ja, ich weiß nicht genau jetzt, welche Geschichte das war, die 5.000 oder die 4.000 Menschen ohne Frauen und Kinder gezählt, ja. Und sagen, wo sollen wir Brot kaufen für die? Hast du schon mal gedacht? Eine große Menschenmenge, ja. Okay, Herr, 4.000. Okay, jedenfalls, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und der nächste Vers ist interessant. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun will. Wisst ihr was? Gott weiß schon, was er tun will. Sag mal zu der Person neben dir, Gott weiß schon, was er tun will. Ja. Also guck mal, allein was das für Freude auslöst, ja, ist der Hammer. Ja. Aber wenn wir in der Situation sind, ja, dann erinnere dich dran. Ja. Verändere dein Denken und sag, der Herr weiß schon, was er tun will. Ja. Okay, in jeder Situation sollten wir wissen, der Herr weiß schon, was er tun will. Der hat schon eine Lösung, alles klar. Ja. Wir sehen hier, dass die Konfrontation mit einer Not, die größer ist als die vorhandene Versorgung, eine Prüfung für Philippus war. Das war das Einzige, um was es dabei ging. Es ging nicht um die Not, sondern es war eine Prüfung für den Philippus. Und genau so sollten auch wir unsere Nöte betrachten. Gott wird diejenigen, die treu sind und im Glauben leben, für die wird er große Wunder tun. Jede Not ist nur eine Prüfung. Das ist eine tolle Denkweise, oder? Jede Not ist nur eine Prüfung. Gott weiß schon, was er tun will. Jakobus 1, Vers 12. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird, wer die Prüfung hineingerät und sie besteht. Denn Gott wird ihnen den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Jakobus 5, Vers 11. Sie alle, die durchgehalten haben, preisen wir glücklich. Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die Prüfungen ertrug, die ihm auferlegt wurden. Und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. Er hat hinterher 7-mal so viel gehabt wie vorher. Zum Letzten, eine Bibelstelle zum Schluss. Was hat Petrus zu dem von Geburt an gelähmten Menschen, der täglich an die schöne Pforte des Tempels getragen wurde, um zu betteln. Der Mann hat nichts anderes erwartet als ein bisschen Geld, ein bisschen was, was ihm zugesteckt wird oder in sein Körbchen geworfen wird oder was auch immer. Okay, sag's nochmal ganz laut.
Silber und Gold habe ich nicht.
Okay, stopp mal kurz. Silber und Gold habe ich nicht. Ja. Könnten wahrscheinlich einige von uns sagen, manche haben vielleicht, die haben nichts von dem Wort. Ich weiß nicht, ob ihr Goldanlagen habt oder Silberanlagen, aber tatsächlich sagt der Petrus, ja, was er nicht hat, ich kann dir nicht helfen. Das, was er eigentlich erwartet hat in der Situation, ein bisschen Geld, gib mir was oder wie auch immer, oder nur allein, dass er da sitzt, ist ja klar ausgedrückt, was er will. Und er steht hin und sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber er hat sich erinnert, was er hat. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Jetzt darfst du fertig sagen. Im Namen Jesus steh auf, nimm dein Bett und geh. Wow. Ihr Lieben, haben wir den Namen Jesus? Vielleicht hast du kein Silber und Gold, ja, aber den Namen Jesus. Und in den Namen Jesus muss jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen. Jesus Christus ist der Chef. Jesus Christus ist der Herr, der Kyrios über allem. Er herrscht über allem. Ihr Lieben, auch da wieder, schau nicht auf das, was du nicht hast. Sag, ja, das habe ich nicht. Aber, ihr Lieben, verändert, werdet transformiert, indem ihr denkt wie Gott. Indem wir den Sinn Christi haben, so steht es in der Bibel. Indem wir die Denkweise Christi haben. Ich segne euch mit dieser Predigtserie, ihr könnt es ja auch nochmal nachhören. Ich hoffe, dass da überall das drinsteht. Reichsgottesmentalität 1, 2, 3, 4 müssen es sein. Sagt Tobias, musst du das ändern. Die letzten vier Predigten von mir dazwischen war meine Quarantäne. Ja, aber okay. Jedenfalls, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, das Kraft hat, Herr, uns zu transformieren, zu verändern, Herr. Und wir wollen, wie gesagt, nicht nur das gehört haben, dass wir jetzt das Wissen haben, sondern wir danken dir, Herr, für das Wissen. Aber was wir vor allem wollen, Herr, wir wollen zu dir laufen. Wir wollen zu dir kommen, Herr. Herr, wir wollen von dir wirklich diese Nähe erleben, und dass wir hineingehen in das Denken und Handeln des Christus im Namen Jesus. Herr, danke, dass du uns Gnade gibst und uns erinnerst, wo wir diese Dinge nacharbeiten müssen, vor allem auch mit der Saat und Ernte. Und danke, Herr, dass du Durchbrüche schenkst im Namen Jesus. Halleluja. Amen.